hier in Bayern bin mit einem Vortrag. Und ich möchte gleich einsteigen, weil wir haben ja schon die Einleitung gehört, indem ich euch vor ein Problem stelle. Angenommen, ihr habt irgendwo Schmerzen und ihr geht zum Arzt und er sagt, das ist ein Tumor. Nehmen wir an, ja? Irgendwo im Magen oder im Darm. Und jetzt müsst ihr entscheiden, was wir tun. Könnt ihr denn es selbst entscheiden? Oder müsst ihr euch einen Doktor verlassen? Ihr wisst, wir müssen als Ärzte jeden Patienten, bevor wir ihn operieren, unterschreiben lassen, dass er die volle Verantwortung übernimmt. Nicht? Aber kann der Patient das? Oder kann er es nur tun, indem er sich völlig verlässt auf das, was ein Doktor ihm sagt? Habt ihr schon mal den Arzt nicht gewechselt, aber seid ihr schon mal zu einem anderen gegangen, um eine zweite Meinung zu hören? Ja? Sicherlich. So. Und konntet ihr dann aus der zweiten Meinung selber entscheiden? Auch nicht. Oder? Warum kann heute der Patient nicht selber entscheiden, was er tut mit seiner Krankheit? Warum muss er sich verlassen auf eine Information, die er nicht nachzuprüfen weiß? Ist es eine gute Sache oder eine schlechte Sache? Ja, ihr dürft ruhig was sagen. Ist es gut, wenn ich eine Entscheidung treffen muss über mein eigenes Leben? Was man machen soll und nicht. Und ich weiß nicht, worauf ich mich verlasse. Ich muss mich auf die Worte, auf die Information verlassen, die ich nicht nachprüfen kann. Ist auch so schlimm, oder? Ne? Und dann geht man zum Arzt. Ich habe in diesen Tagen einen Patienten, den ich liebe schwierige Fälle, ja, oder Patienten, die viele Krankheiten haben. Weil das ist etwas, wo ich sehr viel lernen kann. Für mich einmal, aber auch der Patient, wenn er mehrere Sachen hat, hat er mehr Interesse, sich mit der Ursache seiner Krankheit auseinanderzusetzen, wie wenn er naja, ein bisschen Kopfschmerzen, einmal Mittelohrentzündung, das ist vorübergehend, ja. Da wird der Mensch sich nicht unbedingt auseinandersetzen wollen mit der Ursache seiner Krankheit. Aber jemand, der schon eine gewisse Leidensgeschichte hinter sich hat, der ist hungrig, der will wissen, okay, warum bin ich krank? Ich habe in diesen Tagen einen Patienten, der hat viele Krankheiten und viele interessante Krankheiten. Das heißt, interessant, weil es keine Lösung gibt. So, er war etwa bis 2004 ziemlich gesund. Aber dann, ich glaube 2005 oder 2006, entdeckte man bei ihm einen Nierentumor in der linken Niere. Und so hat man den Tumor aus der linken Niere entfernt, die Niere soweit erhalten, und es war ein bösartiger Tumor, also Krebs. Dann hat man ja rausgeschnitten, und so denkt man, hat man das Problem erledigt. Aber es vergeht nicht lange Zeit, ich glaube nicht mal ein Jahr, da kriegt er Probleme mit seinen Nebenhöhlen. und geht dafür natürlich zu einem Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und es wird viel zu kompliziert. Sein ganzer Körper wird so geschwächt, dass er ins Krankenhaus muss. Er kann sich nicht wirklich mehr halten. Er ist völlig kraftlos. Und dann dauert es natürlich eine gewisse Weile, bis man eine Biopsie aus seiner Nase holt und dann, also ein bisschen, ja, wie soll ich sagen das auf Deutsch, Gewebematerial nimmt. Und dann guckt man unter dem Mikroskop und sagt, aha, das ist die Diagnose. Und die Diagnose ist Morbus Wegener. Und wir haben ja viele Diagnosen. Was glaubt ihr, gibt es viele Krankheiten oder wenige? Und einige sagen wenige, andere sagen viele. Was ist jetzt nur richtig? Habt ihr schon mal medizinische Bücher gesehen? So, wir haben eine Menge von Diagnosen. Aber wenn man die Krankheit untersucht, dann findet man im Prinzip nur wenige Krankheiten. Ich denke, es sind nicht 10, wir haben keine 10 Krankheiten. Es sind nur verschiedene Formen ein und derselben Wurzel. Ja? Aber auch das haben wir nicht so richtig gruppiert. Aber man könnte auch das schön gruppieren und es verständlich machen. So, Morbus Wegener gehört zu den Autoimmunerkrankungen. Habt ihr schon mal was davon gehört? So, Autoimmunerkrankungen ist das, was die Allergien zum Beispiel, Schilddrüse, Morbus Basedow. Und es gibt eine Menge Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose. Alles das, was wir mit Allergie bezeichnen könnten im normalen Sprachgebrauch, ist eine Autoimmunerkrankung. Man geht davon aus und sagt, der Körper ist gegen seine eigenen Zellen. Ja, so eine Zelle bekämpft die andere und dadurch wird der Körper krank. Und das ist ja eine Krankheit, die nicht nur in der Nebenhöhle ist, sondern es ist eine generalisierte Krankheit. Ja, sie nimmt alles ein, also jede, es ist also im ganzen Körper. Ja? Deshalb diese Schwachheit, so findet man den Morbus Wegener, findet man eine Autoimmunerkrankheit, gibt es nicht viele Medikamente dafür. Welches Medikament kennt ihr sehr gut? Außer Aspirin. Was man so verwendet, ziemlich häufig in der Medizin. Und es hat eine Cortison. Ja, so. Cortison ist ein Begriff für jeden, oder nicht? Ja oder nein? Jeder hat sich irgendwann mal mit Cortison konfrontiert. Und was macht Cortison? Cortison verschiebt die Entzündungsreaktion. Ja, ist ein körpereigenes Hormon, aber der Körper macht nur so viel, wie viel notwendig ist. Und jetzt haben wir diese starke Entzündung in unseren eigenen Zellen. Und jetzt müssen wir mit hochdosiertem Cortison diese Entzündung aus dem Körper wegnehmen, damit es wieder besser geht. Und so gibt man ihm hochdosiert Cortison über den Zugang und gleichzeitig auch ein anderes Medikament, das so ein Chemotherapeutikum ist, das die Entzündung zurückdrängen soll. Und es hilft, weil wir verdrängen ja das Symptom. Aber haben wir die Ursache gelöst? Sicherlich nicht, weil wir haben ja noch die Ursache für den Krebs noch nicht gelöst. Ja, wir denken zwar, wenn wir rausgeschnitten haben, haben wir die Sache mehr oder weniger erledigt und hoffen, dass er nicht nachwächst. Aber dann kommt ein anderes Symptom. Das kommt fast zeitgleich, wenn man den Krebs rausnimmt, kommt ein nächstes. So, und jetzt hat er eben diese starke Entzündung in seinem Körper, die nicht bakteriell ist oder viral, sondern die der Körper selber macht, die autoimmun ist. So, und man behandelt ihn mit diesen Sachen und bis heute nimmt er immer noch das Cortison ein, um das Ganze sozusagen in Schach zu halten. Aber der Körper lässt nicht Ruhe. Er bekommt nach einigen Monaten eine Thrombose in seinem linken Bein. Thrombose bedeutet ein Gefäß, ein Blutgefäß, ein venöses Blutgefäß macht eine Verstopfung. Ja, also es wird ein Blutgerinnsel dort. Die Thrombose wird irgendwie behandelt. Und dann bekommt er durch diese Behandlung nach etwa 4 Monaten später eine Lungenembolie. Das heißt, wir wissen, vielleicht hier hinstellen die Tafel, ja. Vielen Dank. Was ist ein Lehrer ohne Tafel? Ja, ich brauche immer eine Tafel. Ich hatte es nicht gesagt, dass ich eine brauche. So, deshalb kommt sie ein bisschen spät, aber ohne Tafel bin ich ziemlich hilflos, euch was zu erklären. Ich kann zwar viel reden, aber eine Tafel ist gut. Also, er bekommt eine Thrombose. Vielleicht male ich das. Ich hoffe, wir haben genug Blätter. Vielleicht male ich diesen Mann mal auf. Malen kann ich nicht, aber ja, ungefähr so, ja. Okay. Dann kann man noch. Ich hoffe, das ist nicht zu. Gut. Also wir fangen hier mit der Niere an. Nicht? Die linke Niere bekommt Krebs. Okay. Dann operieren wir den Krebs und dann kommen die Nebenhöhlenentzündungen vor allen Dingen auf der rechten Seite. Dann bekommen wir nach der Nebenhöhlenentzündung eben diese Autoimmunkrankheit, die überall in seinem Körper ist. Wir können das so malen. Ja. Dann, wo man das hier zurückschiebt mit Medikamenten, kriegt er seine Thrombose hier unten im Bein. Und dann kriegt er 4 Monate später eine Lungenembolie. Das heißt, die rechte Lunge wird verlegt mit einem Blutgefäß, mit einem Blutgerinnsel. Auch das ist interessant, die rechte Lunge. Dann bekommt er eine Entzündung der linken Arterie an seiner Schläfe. Sehr, sehr schmerzhafte Sache. Links, die wird natürlich auch mit hochdosiert Cortison behandelt. Dann bekommt er eine Mittelohrentzündung und die Mittelohrentzündung ist irgendwo zwischen der Thrombose auf der rechten Seite. Und dann hat er jetzt seit letztes Jahr hat er zweimal, ich habe die Niere jetzt ein bisschen hoch gemacht, aber wenn man hier so sagt, das ist die Lunge, ja, wir haben ja hier so einen Lungenlappen, so, dann bekommt er zweimal und muss zweimal im Krankenhaus behandelt werden, gerade hier unten eine Lungenentzündung. Er hat natürlich noch andere Herde in der Lunge, die von dem Morbus Wegener kommen, die gehen durch Cortison weg, aber dann kommt diese Entzündung hier unten. Und nur hier unten, auf der linken Seite, ist die Entzündung. So, der Mann geht von Arzt zu Arzt, seit 2004. Und mich hat er irgendwo im Internet gefunden, in meiner Praxis, und ich habe irgendwo erwähnt, dass ich den Morbus Wegener kenne. Und so kam er in meine Praxis. Und ich freue mich sehr, und wir haben angefangen, in seiner Geschichte die Ursache seiner Krankheit zu finden. Wisst ihr, dass die Krankheit eine klare Ursache hat? Und ich konnte durch ein paar Fragen genauestens kann ich ihm sagen, warum er krank ist. Was ja eine große Hilfe sein, oder nicht? So, es gibt heute keine Antwort für den Morbus Wegener. Es gibt keine Antwort für die Ursache des Nierenzellkarzinoms. Ja, bei der Entzündung finden wir Bakterien, aber komischerweise diese Bakterien machen ja was Interessantes. Sie gehen einen ganz langen Weg und machen nur hier die Entzündung. Wie machen sie das? Wieso lassen sie unterwegs keine Straße? Ja, haben wir uns je das gefragt? Nun, auf Antibiotika sterben sie aus, aber die Entzündung geht nicht weg. Sie kommen wieder, sie wachsen wieder nach. Und wenn es dort nicht wieder nachwächst, dann kommt was anderes. So, es gibt so etliche solche Patienten, die sind nicht so selten, die so viel haben und eines nach dem anderen kriegen. Und die Frage ist, warum? Warum? Wieso stehen wir als Mediziner und auch als Patient, als Mensch hilflos vor der Frage, warum wir krank werden? Wieso? Nun, wir überlassen ja meistens die Sachen, wo wir uns nicht auskennen, den Spezialisten. Und es ist ja kein Problem, dass ich mein Auto den Spezialisten überlasse. Weil da muss ich ja keine großen Entscheidungen treffen. Ja, das ist das Auto. Aber wenn es um mein Leben geht, um meinen Körper, um meine Befindlichkeit, was dann? Wie handle ich es dann? So, ich möchte für mich selbst, aber auch für meinen Patienten, ihm ein Mittel in die Hand geben, wo er selber, ohne sich verlassen zu müssen auf den Doktor, weiß, was ihn krank macht. Und wenn man weiß, was krank macht, weiß man ja auch letztendlich, was man tun muss, um aus der Krankheit wieder rauszukommen. Neben nur ein Symptom zu bekämpfen. Ich habe nichts dagegen, dass wir manchmal ein Schmerzmittel geben, wenn jemand Schmerzen hat, oder eine Allergietablette, wenn jemand eine allergische Reaktion hat. Aber damit habe ich den Patienten nicht geheilt. Ich habe ihm nicht geholfen, dass er gesund wird. Ich habe ihm nur etwas gegeben, das das Befinden verändert, aber nicht die Ursache der Krankheit löst und ihm auf Dauer hilft, sondern immer nur Stückwerk. Und die Natur, ich sage euch, die Natur ist fest und wir können nicht uns einmischen in die Gesetze der Natur und etwas rumschnippeln am Menschen, ohne dass es Konsequenzen hat. Das können wir nicht. Aber wir tun es ziemlich freizügig, weil wir kaum mehr heute, sage ich, Furcht haben vor dem Gesetz, vor der Natur. Warum macht sie bei diesem Mann die Dinge? Warum macht es bei uns? Warum werden immer mehr Menschen krank? Was ist die Ursache? So, die einzige Lösung, das einzige, was uns helfen kann, um nicht angewiesen sein zu müssen auf die Worte eines anderen Menschen, ist, das Gesetz zu kennen, wonach das Leben gesteuert wird. So, wenn ich einmal ein Gesetz kenne, wie sind Naturgesetze, absolut oder veränderlich? Sind Naturgesetze absolut? Haben sie Ausnahmen? Es gibt keine Ausnahme. In einem Naturgesetz sind alle Sachen ohne Ausnahme. So, wenn wir heute, gegebenermaßen, wir hätten hier einen Balkon im dritten Stock und jeder von uns würde da runterspringen, was würde passieren? Alle würden runterfallen. Was dann mit ihnen unten passiert, erstmal, ist unterschiedlich. Aber jeder, es würde keiner stehen bleiben und es würde keiner nach oben gehen. Sie würden alle runterkommen. Warum würden sie alle runterkommen? Weil es ein Gesetz ist. Ja, dieses Gesetz wird sich nie ändern. Ja, dieses Gesetz ist da und es bringt uns alle wieder auf den Boden der Tatsachen runter. Deshalb, Naturgesetze sind unveränderlich und wir können uns auf sie immer verlassen. Warum können wir fliegen? weil wir wissen, die Naturgesetze des Fluges, das heißt die Aerodynamik, ist immer gleich. Stellt euch vor, das Gesetz würde sich völlig ändern. Was würde dann das Flugzeug machen? Ja? So, das Gesetz bleibt immer gleich. Warum stürzt dann ein Flugzeug ab? Was verändert sich, dass ein Flugzeug abstürzt? Das Gesetz oder das Flugzeug? Ja, nur das Flugzeug kann sich verändern. Das Flugzeug entspricht dem Gesetz nicht mehr. Deshalb macht es Bumm und fällt auf den Boden. So, entspricht etwas dem Gesetz, funktioniert es. Entspricht es nicht mehr dem Gesetz, funktioniert es nicht mehr. Deshalb muss man beim Fliegen aufmerksam sein oder nicht aufmerksam? Aufmerksam oder nicht aufmerksam? Oh, sehr aufmerksam. So, würdet ihr einsteigen und nicht wüsstet, der Pilot ist gut trainiert und weiß, wie er nicht nur das Flugzeug lenken, sondern wie er entsprechend das Gesetz benutzt, um sicher ans Ziel zu kommen. Deshalb benenne ich die Vorträge, die ich halte, das Gesetz des Lebens. Weil ich denke, wenn wir ein Gesetz kennen, und ich sage euch heute Abend, ein Gesetz, das hilft uns schon so weiter in der Ursache der Krankheit, wie wir es uns gar nicht vorstellen. Es macht uns nämlich fähig, so viele Dinge auszuschließen oder auch einzuschließen. Gesetze der Natur, was denkt ihr, sind sie komplex oder einfach? Gesetze der Natur sind immer sehr, sehr einfach. Sehr, sehr einfach. Das Flugzeug ist komplex gebaut, aber es fliegt nur aufgrund von zwei Kleinigkeiten. Ja? So, deshalb, die Gesetze der Natur sind einfach. Der Bau der Natur ist komplex. Okay? So, der Aufbau des Menschen. Schwierig oder leicht? Also, zu verstehen. Schwierig. Wir können nicht mal eine Zelle ergründen, wie sie funktioniert. Wir haben dort einige Sachen, die wir sehen an der Zelle, aber in die Details der Zelle kommen wir bei weitem nicht hinein. Das ist sehr, sehr komplex. Aber müssen wir die Komplexität kennen? Oder reicht es, dass wir das Gesetz kennen? Muss der Pilot wissen, wie das Flugzeug zusammengebaut ist? Oder muss er nur wissen, welche Hebel er benutzt, damit er dem Gesetz entspricht? Müsst ihr wissen, wie das Auto gebaut ist, um es zu fahren? Ja oder nein? Natürlich nicht. Das ist manchmal gut, wenn man sich auskennt, wenn man eine Panne hat. Aber es ist nicht entscheidend, damit ich fahre. Deshalb müssen wir, es ist gut, wenn wir uns kennen, wenn wir wissen, welche Organe wir haben und ungefähr, wie die zusammenhängen. Aber letztendlich müssen wir kennen, nach welchen Gesetzen dieses Wesen Mensch gesteuert wird. Und das sind sehr, sehr einfache Dinge. Fast zu einfach. Deshalb übersehen wir sie ja vielleicht auch. Deshalb möchte ich heute Abend mit einem Gesetz anfangen. Ihr wisst ja, alles, was in der Natur ist, das heißt, was lebt, hat einen Grundbaustein. Welches ist der Grundbaustein der Biologie? Des Lebens. Was ist der Grundbaustein? Die Zelle, oder nicht? Ja, die Zelle, alles, der Mensch hat Milliarden von Zellen, nur im Gehirn haben wir 100 Milliarden Zellen. So, die Zelle ist der Grundbaustein sozusagen des Lebens. Die pflanzliche Zelle und die tierische Zelle haben kleine Unterschiede, aber so, das kleinste Element im Leben ist die Zelle. Und die Zelle ist aufgebaut, wie vieles andere, auch mit einem Körper und hat im Zentrum einen Kern, der muss nicht immer im Zentrum sein, er kann auch anderswo liegen, der kann groß oder klein sein. Aber was haben wir im Zentrum des Kerns? Wir haben das, was so häufig wir alle schon mal gehört haben, unsere Gene oder die Erbinformation. Ja? Was glaubt ihr, wer steuert die Zelle? Steuert die Zelle sich selbst oder steuert der Kern die Zelle? Und es ist tatsächlich so, dass der Kern, von hier geht der Impuls der Steuerung aus. Ja? Die Zelle tut das, was ihm die Gene befehlen, sozusagen zu tun. Okay, das ist die Zelle. Jetzt stellt sich die Frage, ist die Zelle ein System, das in sich selbst existieren kann? Oder nicht? Was fehlt ihr, wenn ihr sagt nein? Nun, andere Zellen? Was fehlt der Zelle grundsätzlich? Die Versorgung. Das heißt, die Lebensenergie ist in der Zelle oder außerhalb der Zelle? Nun, die Lebensenergie und das Futter, was die Zelle braucht, was die Gene brauchen und dann auch der Rest der Zelle, ist immer Futter oder Energie in der Biologie nennen wir das Grundbedürfnis. Ja, klingt doch ein bisschen wissenschaftlicher. Ja. So, Grundbedürfnis. Das heißt, wir haben hier ein Zusammenspiel. Es gibt auf dieser Welt wie viele Systeme, die die eigene Energie selbst herstellen? Oh, ihr seid langsam oder habt ihr die Frage nicht verstanden? Wie viele Systeme kennt ihr auf dieser Welt, die ihre eigene Energie selber herstellen? Es gibt keines. Es gibt keines. Kein einziges. Wenn der Baum sich bewegt, wer bewegt den Baum? Der Wind, ja? So, der Baum bewegt sich nicht von alleine. Er kommt nicht auf die Idee, ich biege mich jetzt mal ein bisschen. Ja, er kann nicht. Warum kann er nicht? Er hat keine Energie. So, es ist völlig entscheidend, dass wir verstehen, es gibt kein einziges Element auf dieser Welt, das von sich selber lebt. Es geht nicht. Und alles, was wir als Menschen in der Technik nachmachen, alles braucht die Energiequelle von außen. Das ist ein Gesetz. Deshalb nenne ich das das Gesetz des Lebens. Und das erste Gesetz oder das basisste Gesetz, wahrscheinlich aller Gesetze, sagt, das Leben ist abhängig. Einverstanden? Das Leben ist abhängig. So, niemand kann dieses Gesetz verändern. Es ist so. Die Frage ist jetzt, ist die Abhängigkeit absolut festgelegt oder relativ? Das heißt, kann sich die Zelle, ganz egal was für eine Art von Zelle, kann sich die Zelle ihr Grundbedürfnis aussuchen? Ja oder nein? Warum kann sie es nicht? Wir müssen immer alles belegen. Und ja, aber was, wie können wir belegen, dass die Zelle nicht kann, sich ihr Futter aussuchen, sondern sie muss genau das kriegen, wofür sie gemacht ist? Wie können wir das beweisen? Und sie stirbt, wenn sie das nicht kriegt, was sie braucht. Ja, wir können also immer sehen, wenn etwas zugrunde geht, dann wissen wir, aha, was hat sie zugrunde gemacht? Oder was hat gemacht, dass sie nicht mehr weiterlebt? Ja? So, wir können also feststellen, dass die Grundlagen, das heißt die Grundbedürfnisse einer Zelle, immer vorgegeben sind. Und wenn die Zelle sie nicht kriegt, dann geht sie entweder zugrunde oder sie hat eine Toleranz. Ja? Was glaubt ihr, ist die Menge auch festgelegt? Was glaubt ihr, ist die Menge festgelegt? Oder ist die Menge nicht festgelegt? Wie wissen wir, dass die Menge festgelegt ist? Würde ein Bauer je seinen Mais im Schatten sehen? Ja oder nein? Aber warum würde er es nicht tun? Es gibt doch so viel Waldfläche, man könnte dort überall Mais anpflanzen. Warum wächst der Mais dort nicht? Ja, habt ihr schon mal gesehen, wenn ihr am Maisfeld entlang geht? Ich habe heute Morgen eine große Sache festgestellt. Raps wächst im Schatten auch nicht. Ich habe es bei Mais, sieht man das sehr schön. Ja? Dort, wo der Baum liegt und der Schatten, dort ist im Mais eine Welle. Wenn mehrere Bäume am Maisfeld sind, dann hat der Mais Wellen. So, warum hat er Wellen? Weil es sind ja dieselben Körner. Warum sind die, die nah am Baum, immer kleiner? Warum? Nun, es ist die Energiemenge, damit der Mais maximal wächst, ist festgelegt. Und kriegt der Kern die Menge nicht, die er braucht, dann bleibt er halt klein und kriegt keine Blüten und keine Frucht. Und heute Morgen habe ich im Rapsfeld bin ich vorbeigelaufen und ich habe gesehen, zwei Bäume, die stehen mitten im Rapsfeld und rund um die zwei großen Bäume wächst der Raps auch nicht. Ihr wisst ja, der Traktor, der fährt ja durch, der sät überall. Der kann nicht sagen, ich mache jetzt hier einen Bogen um den Baum. Unter dem Baum, und das war meine Entdeckung heute, habe ich gesagt, Raps braucht auch keinen Schatten. Oder er kann dort nicht wachsen. So, ihr seht, er kann sich nicht aussuchen, die Menge. Ist auch festgelegt. Braucht die menschliche Zelle Sauerstoff? Okay. Ist die Menge festgelegt? Ihr wisst, wir brauchen im Blut ja, 100% Sättigung. Wir können, glaube ich, bis 70 runterkommen, vielleicht 60, aber dann wird es langsam schwierig mit der Sauerstoffversorgung. Wir haben Sauerstoff, aber nicht genug. Entschuldigung. So, das ist das Verhältnis zwischen Energie und Zelle ist ein absolutes Verhältnis. Nicht veränderbar. Es ist so absolut wie beim Auto. Könnt ihr in das Auto welchen Sprit ihr wollt reinfüllen? Warum denn nicht? Macht doch mal in euren Benziner, einen Porsche-Motor, Diesel rein. Was wird passieren? Das wird sehr teuer. Ja? Warum? Weil der kann das nicht verbrauchen. So, wir müssen wissen, in jedem Element kann ich diesem, meinem Handy, eine andere Stromversorgung geben, als die, die vorgesehen ist? Ja oder nein? Natürlich nicht. Wann setzt man denn die Energie fest? Bevor man ein Handy baut oder danach? Immer vorher. Jeder, der etwas tut, muss sich auch vorstellen, aha, mit was wird es versorgt werden. Ja, die Die Versorgung muss immer vor dem, dass ich etwas baue, festgelegt sein. So, das geht anders nicht. So, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, dieses Verhältnis ist ein absolutes Verhältnis. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Ich nenne dies vielleicht 1a. Wenn jemand das Gesetz verstanden hat, dann wird er die nächste Frage auch verstehen und auch eine gute Begründung geben dafür. So, hört ruhig zu, antworte nicht zu schnell und dann gucken wir diese Frage an. Kann sich die Zelle selber schaden? Eine gute Frage, oder? Was heißt, wenn sie gesund ist? Es gibt Ja oder Nein. Es gibt nur Absolutes oder nicht Absolutes. In den Gesetzen gibt es keine Relativität. Und ich liebe absolute Sachen. Das heißt, die Wahrheit muss immer absolut sein. Es kann nur eine Antwort geben, Ja oder Nein. Ja, warum kommen wir auf die Idee, ja? Ja? Wo? Wo? Im Körper oder außerhalb? Nein. Diese Information ist einer Zelle, einer menschlichen Zelle in vitro. Das heißt, sie ist außerhalb des Körpers. Ja, das heißt, wir nehmen eine Zelle raus aus dem Körper, wir füttern sie mit Sauerstoff und so manchen Sachen, aber nach einer Weile stirbt sie. Und es gibt eine gute Antwort, warum sie stirbt. Und es ist nicht das Programm, das sie tötet, wie es uns so gesagt, wenn wir nicht richtig hingucken und wenn wir das Gesetz nicht kennen, vorgegaukelt wird. Das heißt, wir untersuchen die Zellen. Alle Studien, die ihr lest, die ihr hört über Zellen und Experimente, sind außerhalb des Körpers. Deshalb zählen sie nicht wirklich. Sie zählen, für mich ist das ein guter Beweis für das, was ich erklären will, was Futter ist für die Zelle, warum die Zelle außerhalb des Körpers sich nicht ewig vermehren kann. Weil ihr geht die Energie verloren. Welche Energie geht ihr verloren? Welches ist die Lebensenergie, die die Zelle am Leben hält? Deshalb stirbt sie. So, kann sich die Zelle selber schaden oder kann sie nicht? Haben wir denn in der Natur irgendetwas, was sich selber schaden kann, außer dem Menschen und dem Tier? Kann sich der Baum selber schaden? Diese Pflanze da. Kann sich der Stuhl selber schaden? Ja oder nein? Gibt es irgendwo in der Natur etwas, kann sich das Auto selber schaden? Was ist der Rost? Selbstschaden oder Fremdschaden? Das ist immer Fremdschaden. Ich meine, das Gesetz, wenn das hier so ist, muss es auch umkehrbar sein. Was heißt die Umkehrbarkeit dieses Gesetzes? Wenn keine Energie da ist, von außen, wie viel Energie hat die Zelle in sich selbst? Wir haben doch gesehen, dass sie keine hat. Nun, eine menschliche Zelle, die wir aus dem Menschen herausnehmen, die hat eine Energie. Deshalb lebt sie noch eine Weile. Aber eine Zelle, wenn sie keine Energie hat, sondern sie von außen braucht, kann immer nur von außen geschädigt werden. Schädigt ist ganz einfach. Sie hat ja keine Energie, womit soll sie sich schaden? Wenn du etwas nicht hast, was dir wehtun kann, wie soll es wehtun? Versteht ihr? Wenn wir dieses erste Gesetz, das Leben ist abhängig und die Energie immer außen ist, dann gibt es auch den Umkehrschluss. Dann kann sich im Zellsystem nie etwas passieren, es sei denn, es wird von außen getan. Es ist ein Grundgesetz. Und dieses Grundgesetz, auf diesem Grundgesetz ist alles aufgebaut, was ich euch erkläre. Weil dieses Gesetz macht uns wohin gucken. Wohin guckt heute die Wissenschaft, um die Ursache des Krebses herauszufinden? Wir fliegen hin und wieder nach Amerika, einmal im Jahr, zu einem Kongress dort, und dann sammeln die Fluggesellschaften die Reste des Geldes, ja, der Fremdwährung, damit sie das geben an die Brustkrebsforschung. Okay? Habt ihr schon mal was gehört von Brustkrebsforschung? So, wenn die Wissenschaftler die Ursache des Brustkrebses suchen, worauf gucken sie? Sagt. Ja, gucken Sie sich das hier an oder gucken Sie sich das hier an? Sie gucken sich immer die Zelle an. Werden Sie es hier rausfinden? Absolut nie. Die Zelle kann nur den Schaden zeigen oder dass ihr gut geht. Mehr kann die Zelle nicht zeigen. Es ist so erstaunlich, wir suchen in einem System die Ursache, wo das System doch gar keine Ursache haben kann. Es hat ja keine Kraft, es hat keine Energie, es kann nichts tun, es sei denn, ihm wird etwas zugeführt und dann geht die Kaskade weiter. Das Auto kann von sich aus nichts tun, wenn es keinen Sprit kriegt. Ja, wir müssen es anzünden, es muss den Sprit holen, damit es etwas tun kann. Dann tut es etwas. Dann dreht es die Räder und dann bringt es mich von Sinsheim hierher. Aber ansonsten würde es doch da stehen und was tun? Verrosten. So, das ist ein Grundgesetz. Das hier wird uns nie die Ursache einer Krankheit sagen. Wir werden immer nur gucken auf das, um zu schauen, was wir brauchen. Der Bauer ist heute, ich sage es mit Vorsicht, klüger wie ein Doktor, wie ein Mediziner. Weil wo guckt der Bauer hin? Habt ihr schon mal einen Arzt gehört, der gesagt hat, wenn ihr zum Kinderarzt gegangen seid und das Kind ist krank, weil es ständig krank ist, sagt, oh, das ist ganz normal, weil sein Immunsystem baut sich auf. Habt ihr das schon mal gehört? Fragt man Bauern. Wenn seine Pflanze anfängt einzugehen, dann sagt er, oh, das ist ein ganz normaler Prozess. Muss nichts tun. Will das der Bauer tun? Ihr lacht. Ihr habt verstanden? Der Bauer wird nie sagen, der Prozess, dass seine Pflanze eingeht, ist ein normaler Prozess. Es ist absurd für den Bauern. Und ich würde ja auch meine Kollegen verstehen und ich würde ihr Argument völlig hinnehmen, wenn das Kind nicht ständig denselben Keim hätte. Habt ihr das verstanden? Was geht denn manchmal im Kindergarten rum? So gefürchtete Krankheit. Habt ihr eure Kinder schon alle weg? Oder Scharlach, nicht? Habt ihr mal schon was von Scharlach gehört? Ja oder nicht? Oder geht ja manchmal durch die Kindergärten und dann gibt's. Der Scharlach man findet beim Scharlach immer denselben Keim. Aber der Scharlach kommt zu Besuch im Kindergarten vielleicht ein paar Mal im Jahr. Muss euch jetzt das Immunsystem jedes Mal sich aufbauen gegen den Scharlach? Ist es einmal aufgebaut, müsste es doch funktionieren. Nicht? So wäre ja Logik. Muss durch die Krankheit durch, damit ich stark werde. Das ist absurd, der Gedanke, aber nehmen wir an, das wäre richtig. Dann kämen wir ja zu einer Lösung. Einmal die Krankheit durchgemacht, nie mehr krank. Aber die armen kleinen Würmer, sie haben immer denselben Keim. Nicht nur den Scharlach, sondern die andere. Weil Keime gibt es nicht viele. Wir haben immer einen und dieselben. Und dann ist das normal. Und von der Information, die man lebt, oder ich meine, wir leben von Informationen, die wir haben. So, der Doktor muss es ja wissen, oder? Ich habe eine Mutter, eine Patientin, die hat ihr Kind sage und schreibe 9-mal hintereinander in den Kindergarten geschickt. Nachdem das Kind jedes Mal nach 4 Tagen, nachdem es im Kindergarten war, krank wurde. Das Kind wird krank, sie hält es 2 Wochen zu Hause, schickt es in den Kindergarten, 4 Tage Kindergarten, 2 Wochen krank. 4 Tage Kindergarten, 2 Wochen krank. 4 Tage Kindergarten, 2 Wochen krank. 9-mal! Und dann kommt sie zu mir. Warum tut die Mutter so etwas? Sagt mir das. Liebt ihr Kind? Ja oder nein? Absolut, jede Mutter liebt ihr Kind. Na, warum schickt sie es jedes Mal ins Feuer? Geh und verbrenn dich. Warum tut sie das? Warum guckt sie nicht und sagt, irgendwas bekommt diesem Wurm nicht? Ich muss es doch, was bekommt ihm nicht? Und dann geht sie zum Doktor und was sagt der Doktor? Das ist völlig normal. Da muss es durch. Kann etwas, wisst ihr, warum die Mutter das Kind in den Kindergarten schickt? Auf welche Information verlässt sie sich? Ist Kindergarten wichtig oder unwichtig? Bitte? Unwichtig. Ich glaube, ihr habt keine Kinder mehr. Ihr wisst nicht, was da draußen erzählt wird. Das soziale Verhalten, wo lernt das Kind das? Oh, im Kindergarten? Oh, wenn du nicht in den Kindergarten gehst, lernst du kein soziales Verhalten. So, das hat ja irgendein weiser Mann gesagt, oder nicht? Oder vielleicht auch weise Frau. Und dem muss man ja glauben. Ich meine, er hat ja immerhin studiert. Hat Professor, Doktor vielleicht, ja? Harvard oder weiß ich, wo er studiert hat. Und er kommt auf die gute Idee und es wird in die Zeitung und in der Öffentlichkeit gesagt, Kinder brauchen Sozialisierung. Damit sich ihr Geist gut entwickelt, also müssen wir sie in den Kindergarten stecken. Und das sagt doch jeder. Gehen Sie mal und lernen und sprechen mit einer Kindererzieherin, ja, die im Kindergarten arbeitet. Die wissen alle, Kindergarten ist obligatorisch. Also sie werden ja so gelernt. Aber wonach richten sie sich? Nach was? Nach einer Meinung, die sie nachvollziehen können, nachprüfen können oder nicht? Können sie oder können sie nicht nachprüfen? Null Nachprüfbarkeit. Ist auf reinem Glauben basierend. Reiner Glaube und ich sage mir, nicht sehr gescheiter Glaube. So. Jetzt, wenn die Mutter ein Bauer wäre und das Kind kommt das erste Mal nach Hause vom Kindergarten, wird krank. Ich verstehe es ja noch, dass man es ein zweites Mal schickt, oder nicht? Oder ein drittes Mal. Aber kann das denn gesund sein, was den Körper krank macht? Also kann es etwas für die Entwicklung des Geistes gesund sein, was den Körper krank macht? Ja oder nein? Sicherlich nicht. Sicherlich hundertprozentig nicht. Aber ihr seht, wir werden gelehrt, uns zu verlassen, auf was andere sagen. Oh, es ist eine große Gefahr, meine Lieben. Große Gefahr. Es ist einfach Vertrauen, ohne etwas nachprüfen zu können. Und als ich diese Dinge langsam gelernt habe, ich vertraue nichts mehr, was ich nicht prüfen kann, an einem Gesetz. Und dieses einfache Gesetz hilft mir schon enorm. Ich kann eine Menge Dinge von vornherein in der Wissenschaft streichen. Bücher voll kann ich streichen. Nur allein auf dieser einfachen Grundlage, die jedes kleine Kind erfahren kann und sehen kann, dass Energie immer extern ist. Und dass alles, was kaputt geht, warum müssen wir das Holz anstreichen? Das gut aussieht? Ja oder nein? Frisst sich das Holz selber auf? Ja oder nein? Nein, wer frisst das Holz auf? Oh, die anderen Dinge. Ja, von außen. Deshalb streichen wir es an, dass ja nichts drankommt, weil dann bleibt das Holz wie? Ganz. Deshalb, die Zelle kann sich völlig ausgeschlossen nie selber schaden. Das geht nicht. Die Antwort ist ein großes Nein. Und jetzt haben wir die Krankheit. Okay? Jetzt haben wir die Krankheit dieses Mannes. Nicht wahr? Was für Krankheiten hat er denn? Zellkrankheiten? Alles Zellkrankheit. Bitteschön. Doch, natürlich, sie hat eine gewisse Lebensdauer, ganz klar. Aber sie strebt da nicht aus Mangel, sondern aus Umwandlung. Es ist eine Umwandlung, die da stattfindet. Doch, wir sind lebendige Wesen. Deshalb, wir sagen ja manchmal, im Körper gibt es Abnutzung. Ja? Aber im Körper kann es keine Abnutzung geben, weil sich alles wieder erneuert. Ja? Aber es ist eine Vermehrung der Zellen, letztendlich. Kein in dem Sinne Absterben. Aber es gibt Zellen, ja, wir sind endlich, ganz klar. Wir sind endlich. Aber die Zelle stirbt dann nicht vielleicht aus Energiemangel, sondern weil eben sie genug geschafft hat und es das Ende ist. Aber mir geht es gar nicht um den Tod, letztendlich. Mir geht es ja nur um die Funktionsstörung. Ja, weil ich will nicht, dass sie ewig lebt. Ich meine, primär. Manche kommen auf die Idee und sagen, naja, dann müsste ja der Mensch ewig leben. Und ich denke, die Ewigkeit ist möglich. Ganz klar. Wenn die Gesetze des Lebens völlig beachtet sind, glaube ich, ist auch ein ewiges Leben möglich. Vorsicht, wie ihr das verdaut, okay? Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, es geht mir auch nicht um Tod, auch nicht ums Altern. Altern ist ein physiologischer Prozess, ist ein normaler Prozess. Wir sehen, alles altert. Ja? Alles hat eine Zeit, es wächst, wird groß, stirbt. So auch der Mensch und die Zellen des Menschen. Aber das ist ein normaler Prozess. Krankheit, und ich spreche über Krankheit, Krankheit gehört nicht zu einem normalen Prozess. Einverstanden? Ja? Also Krankheit ist nicht ein normaler Prozess, sondern Altern ist ein normaler Prozess, während Krankheit nicht. So, deshalb geht es mir um die Krankheit, um die Funktionsstörung. Ich will ja, dass dieser Mann mit seinen 60 Jahren gesund wird und gut weiterleben kann. War das eine Hand? Okay. So, jetzt, warum ist dieser Mann krank? Er hat alles Zellkrankheiten. Wo müssen wir denn die Ursache suchen? Außerhalb der Zelle. So, jetzt können wir ein paar Dinge ausschließen an ihm von vornherein. Wir können hinkommen und sagen, ist die Zelle abhängig von Druck? Kann man eine Zelle zermatschen? Ja oder nein? Können wir sie zerdrücken? Ja. So, wir können das ja auch ausprobieren. Wir hauen jemandem ein oder wir stoßen uns irgendwo an. Was passiert? Es gibt einen Zellschaden. Ja, weil die Zelle abhängig ist vom Druck. Ja, so, also wenn ein Patient zu mir kommt, gucke ich, hat er einen Schlag gekriegt. Das heißt, hat er irgendwelche äußeren Einwirkungen auf seinen Körper oder nicht. Die wenigsten Patienten, gut, im HNO-Bereich hat man manchmal, ja, ich habe manchmal Trommelfell-Löcher, weil der Partner eins über die Ohr gehaut hat oder irgendjemand. Und dann gibt es ein Loch im Trommelfell. Ja? So, da hat man manchmal eine Druckausübung. Aber was sage ich dem Patienten, wenn das Trommelfell kaputt ist durch einen Schlag? Was kann ich ihm sagen? Es heilt wieder. Es dauert genau 3 Wochen. Okay? In 3 Wochen ist das Trommelfell wieder zugeheilt. Früher dachte ich, man muss es operieren, weil so haben wir das gelernt. Aber ich habe dann in der Praxis den Mut gehabt, das einfach zu sehen, was passiert, wenn man nichts macht. Und ich muss euch sagen, es heilt genau in derselben Zeit, wie wenn man was macht. Das heißt, diese Schienung, das machen wir, wenn wir ein Trommelfellloch versuchen zu helfen zuzugehen, dann machen wir erstmal die Ränder, versuchen wir ein bisschen zu glätten. Ja? Wir müssen natürlich zuerst mal eine Spritze geben. Und dann legen wir so eine Folie hin, damit das Trommelfell sich an der Folie entlang orientiert. Und dann stoppen wir dem Patienten das Ohr ganz zu und dann bleibt es 3 Wochen zugestopft. Angenehm oder nicht angenehm? Nicht sehr angenehm. Es ist ja schon mal unangenehm, wenn man eine, nicht nur Spitze, aber wenn man mit dem Loch da rumlaufen muss, da hört man nicht mehr ganz gut, aber es ist nicht so unangenehm, wie wenn das zugestopft ist. Ja? Auf jeden Fall, ich habe festgestellt, und ich hatte nicht sehr lange her, einen Patienten, der hat ein riesiges Loch. So ein großes habe ich noch nie gesehen durch einen Schlag. Beim Fußballspielen ist das Knie des anderen auf sein Ohr gekommen. Und so war dieses Trommelfell wirklich ziemlich, ziemlich groß. Und ich dachte schon, na, ob man hier eine Operation vielleicht doch braucht, also eine Schienung, ja, dass man ein bisschen der Natur nachhilft, so wie beim Gips, nicht? Da machen wir ja auch eine Hilfe. Was ja beim Knochen vielleicht gut ist, beim Trommelfell, aber nicht nötig. Ich habe einen Mann gefragt, sind Sie mutig? Wollen Sie sich eine Operation geben lassen oder wollen wir warten? Weil Operationen kann man immer noch tun, wisst ihr das? Wenn es nicht zuwächst, kann man es immer noch operieren. Ja? Also man verpasst nichts beim Trommelfell, bei anderen Sachen vielleicht. So hat er gesagt, no, Operation klingt nicht gut. Ich warte lieber. Sein Trommelfell ist wunderschön zugeheilt. Nach Programm. Das heißt, die Zelle hat ein Reparaturprogramm. Der Körper hat ein Reparaturprogramm, das abläuft, wenn das Futter stimmt. Stimmt natürlich das Futter nicht, dann heilt das Ding nicht zu. Ja? Kommen noch andere Dinge dazu, dann passiert am Trommelfell der Prozess nicht richtig. So, ich gucke nach dem Druck. Ist die Zelle auch temperaturabhängig? Das heißt, bei welcher Temperatur funktioniert unser Stoffwechsel am besten? Oh, wir haben 37 Grad, ja, aber wir sind abhängig von Temperatur. So, das heißt, können wir uns verbrennen? Ja, so, weil wir festgelegt sind auf eine Temperatur, wir sind auch festgelegt auf einen gewissen Druck. Ändert sich der, haben wir ein Problem. Ändert sich Temperatur, so, ich gucke, ob der Mensch von außen verbrannt, verfroren ist, ja, all diese Dinge kann ich ja nachvollziehen. Ich sehe es an der Zelle und kann sagen, okay, wir warten ab oder was auch immer wir tun. Jetzt haben wir diesen Patienten. Er hat weder einen Schlag gekriegt in diesen 8 Jahren, seitdem er krank ist. Ist er verbrannt worden? Ja oder nein?
Nein.
So, seine Zellen sind krank. Woher kommt die Energie, die ihn kaputt macht? Aha, das heißt, die Idee ist die Nahrung. Das ist super. Das ist eine gute Idee, weil damit kämpfe ich schon eine ganze Weile, es den Leuten klarzumachen, welche Rolle die Nahrung spielt. Oh, super. Okay, jetzt sind wir natürlich in einer Sache. Haben wir noch Zeit? Wie viel Zeit gibt es noch? Das ist ja... Nein, das wollen wir nicht tun. Ja, ich fange eine Sache an. Ich meine, wir werden immer 1,5 Stunden so brauchen, wenn ihr wollt, in 3 Stunden, dass ihr einen Überblick bekommt. Und auch dann werde ich nicht alles wirklich erklären können, weil die Sachen sind einfach, aber je einfacher sie sind, umso schwieriger sind sie zu erklären. So, jetzt haben wir hier die Grundbedürfnisse, okay? Und jetzt die menschliche Zelle, nur die menschlichen, okay? Sauerstoff. Wasser. Nahrung. Alles ist festgelegt, Süßwasser, welcher Sauerstoff, die Nahrung, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett, ja. Dann kommt Schlaf. Dann kommt Wärme. 37 Grad Celsius, das Sonnenlicht. Ich habe Bewegung gehört. Warum gehört Bewegung nicht zur Energiequelle? Weil sie ist Verbrauch. Okay? Das Auto muss fahren. Aber damit es fährt, braucht es Energie. Und wir sprechen hier über die Energie, nicht über das Fahren. Das Leben ist da und ist gemacht, sich zu bewegen oder nicht zu bewegen? Zu bewegen. Aber kann sie sich bewegen, die Zelle, ohne Energie? Ich habe gesagt, nein. So, wir sprechen nur von dem, was die Zelle füttert. Was sie also Input gibt, nicht Output. Bewegung ist Output. So, gibt es noch was mehr? 2, 4, 6. Haben wir noch was? Was die menschliche Zelle braucht? Jemand sagt Liebe. Woher wissen wir, dass die Zelle Liebe braucht? Ah, ich habe die Vorträge schon gesehen, ja. So, Liebe ist eine geistige Information. Ich schreibe das noch dazu. Die Zellen haben eine biologische Information. Wisst ihr ja, ja? Die Zellen haben Aminosäuren, das sind alles Atome, ja, Biologie. So, Liebe ist eine geistige Information. Sie ist also genetisch festlegbar oder nicht? So, woher kommt die Liebe? Aus der Zelle oder außerhalb der Zelle? Nun, jetzt müssen wir natürlich sehen, was fehlt diesem Mann? Was fehlt seinen Zellen oder was zerstört seine Zellen? Der Sauerstoff? Fehlt ihm Sauerstoff? Seine Sättigung ist 100%. Fehlt ihm Wasser? Er trinkt genug Wasser. Ich habe mal einen Patienten, dessen Ohren immer auf und zu gingen, gesagt, er muss mehr Wasser trinken. Und dann kommt er nach 3 Jahren und sagt, Herr Doktor, ich trinke jetzt jeden Tag 3 Liter Wasser. Aber meine Ohren gehen immer noch auf und zu. Dann muss ich doch irgendwo beschämter sein, nicht als Arzt. Ich sage ihm hier, Wasser fehlt dir. Wir können ja alles probieren. Komm, wir geben diesem Mann Wasser. Wird er gesund? Ja oder nein? Hat Infusionen gekriegt ohne Ende. Ja, mit Zuckerwasser und mit, also mit Kohl, nicht mit Zuckerwasser, mit den Antibiotika, Flaschen und Flaschen. So, Nahrung, fehlt ihm Nahrung? Er ist ganz gut. Er ist nicht dick, nicht dünn. Er ist gerade richtig. Schlaf, er schläft in der Nacht. Die Wärme, ja, ist nicht erfroren. Sonne fehlt ihm auch nicht. So was kann ihm fehlen. Ja. Bitte? Was ist er falsch? Was ist er falsch, der arme Kerl? Für seine Nierenkarzinom. Wie soll Essen eine Thrombose machen? Erklärt mir mal das. Wie soll Essen überhaupt eine Lungenentzündung machen können? Wie soll die falsche Menge an Essen, habt ihr schon mal Menschen gesehen, die wenig gegessen haben, sind krank geworden? Versteht ihr, das ist nicht so. Wie soll dich das Essen die Stelle aussuchen, wo die Krankheit entsteht? Wisst ihr, wie das Essen aufgenommen wird im Körper? Wisst ihr, wie es verteilt wird? Es wird alles gleichmäßig verteilt. Es kann nicht an einer Stelle, auch das Problem des Cholesterins, habt ihr ja schon bestimmt gehört. Ja, wie will man erklären, dass das Cholesterin in den Gefäßen irgendetwas jemandem tut? Haben alle Glaubens. Nicht? Worauf schützt ihr euren Glauben, dass Cholesterin schädlich ist? Auf was schützt ihr euch? Wie funktioniert das? Wie funktionieren, sind unsere Gefäße Rohre, die so verkalken wie ein Rohr im, ja? Ja oder nein? Natürlich nicht, das kann gar nicht sein. Das Cholesterin, das in den Gefäßen fließt, ist immer in jedem Gefäßen gleich in der Menge. Aber wo haben wir denn die Cholesterinplaques? In allen Gefäßen? Nein, ich habe Patienten, der hat seine linke Halsschlagader ist komplett zu verkalkt mit Cholesterin. Und die rechte ist jungfräulich, das heißt, sie hat gar nichts. Und es fließt in beiden Gefäßen dieselbe Menge Cholesterin. Jetzt erklärt ihr mir das, woher das kommt. Weil ich nehme es ja gern an. Ich lasse mich belehren. Ich lasse mich gerne belehren. Wisst ihr, was diesem Mann fehlt? Ja, bitte. Nein. Nein, das Cholesterin wird nicht aus der Wand an die Wand gedrückt. Das Cholesterin kommt außerhalb der Wand, das heißt, und wird hineingebracht in die Wand. Es kommt von außen der Wand, nicht von innen. Das Gerinnsel, das entsteht beim Herzinfarkt, entsteht nicht durch Cholesterin, sondern das Cholesterinplak bricht. Und dann gibt es eine Läsion in der Zellwand. Und das versucht jetzt, die Thrombozyten zu heilen. Und dann legen sich da alle hin, um das zu heilen, und dann verschließen sie das Gefäß. Ja? So der Infarkt ist, wenn das Cholesterinpläckchen sich reißt. Das Cholesterinpläckchen selbst macht nichts. Es ist ein Faktor dort, wenn er reißt, haben wir ein Problem. Ja? Aber wer macht es, dass das Cholesterin genau an der linken Herzkranzader ist und nicht an der rechten oder wo auch immer? Das kommt nicht aus dem Gefäß. Deshalb brauchen wir einen Aufbau des Menschen. Wir müssen wissen, wo kommen die Energiequellen des Menschen her? Wer steuert die Gene? Lasst uns mal sehen. Was glaubt ihr? Wir haben ja gesagt, Energie kommt von außen. Das Gen muss... Hat das Gen Energie? Kann also jene Krankheit durch Gen... Probleme kommen? Nicht? Wir haben ja früher immer gedacht, die Gene sind an allem schuld. Ja? Die Gene haben, das ist so wie der Motor, der handelt nur auf Kommando. Kein einziges Gen macht sich selbstständig, wisst ihr das? Kann ja auch nicht. Kein einziges. Es muss gesteuert sein von außen. So, was steuert das Gen, was dann den ganzen Prozess der Verbrennung, ihr wisst ja, die Zelle, wenn ihr ein bisschen Biologie studiert habt, man braucht Sauerstoff für die Verbrennung, ja, wir brauchen all diese Dinge, wir brauchen das Kohlenhydrat und das Eiweiß, um etwas zu produzieren, weil jede Zelle ist ja eine Produktionsstelle, ja, sie macht was, ist da, um etwas zu tun, aber wer zündet das Ding an? Wer gibt den Impuls dem Gen, dass es etwas tut? Welcher Katalysator? Welches von diesen Grundbedürfnissen ist der Katalysator, ist der Energiespender fürs Gen? Es ist nur die geistige Information. Und wir können es sogar beweisen. Schaut, ich bin ein einfacher Arzt. Ich wollte nie Arzt werden, wisst ihr das? Ich bin nur Arzt geworden, weil meine Frau mich zum Arzt gemacht hat. Ich wollte immer Pastor sein. Ja, und meine Frau sagte, ich will keine Frau des Pastors sein. So habe ich, na gut, dann mache ich halt Medizin. So, ich bin nicht an die Medizin gekommen, weil ich Interesse hatte. Ich sage Ihnen, ich bin durch das Studium gegangen wie ein Fisch durchs Wasser, ohne großes Interesse. Mein Interesse lag immer auf einer anderen Ebene. Aber ich bin sehr dankbar heute, dass ich Medizin gemacht habe, weil ich kann jetzt meine geistige Grundlage auf ein objektives Fundament tun. Ja? So, deshalb, ich bin an diese Dinge herangekommen, nur weil ich neugierig war. Hab gesagt, okay, was macht den Menschen krank? Schaut, ich bin in der Praxis gewesen und ich musste mir die Frage stellen, ich hatte eines Tages eine Patientin, die hatte furchtbare Kopfschmerzen. Das war relativ am Anfang. Und dann sind diese Kopfwerten hier vorne. Der Hausarzt untersucht sie. Damals habe ich nur noch auf eine Symptome geguckt. Wisst ihr, die Ärzte gucken ja nur auf das Symptom, was ihr im Fach ist. Damals habe ich nur auf die Kopfschmerzen geguckt. Ich habe sie nicht mehr gefragt, was sie noch anders hat, was ich heute nicht tue. So, sie kommt mit diesen 14 Tagen starken Kopfschmerzen. Und der Doktor hat ihr schon Antibiotika gegeben. Die Nase ist, er hat gemeint, er hat eine Nebenhöhlenentzündung. Jetzt kommt sie zu mir und ich soll sie weiter behandeln. Ich gucke in ihre Nase und die Sonne scheint in der Nase. Das heißt, kein Eiter fließt, alles ist in Ordnung. Und so denke ich, naja, vielleicht hat sie ja irgendein Problem, vielleicht hat sie einen Hirntumor oder eine Blutung. Wisst ihr, wir Ärzte wollen uns ja immer absichern, dass wir nichts übersehen. Was kostet uns? Wir machen ein kleines Bildchen. Und so schicke ich sie notfallmäßig zu meinem Kollegen, der macht ihren CT und sie kommt am selben Tag zurück und alle Bilder sind einwandfrei. Man sieht keinen Schmerz auf dem Bild. Dann kann man sowieso nie auf dem Bild sehen. Dann kann man nur fühlen. Aber man kann den Schmerz auch nicht nachweisen, wisst ihr das? Da können immer nur sagen, ne, wahrscheinlich tut es weh. Ja, aus der Erfahrung. So, jetzt hat sie Kopfschmerzen. Jetzt könnte ich ja, ich habe damals aber so nicht gedacht, aber ich stelle mir die Frage, was hat sie nun? Woher kommen die Kopfschmerzen? Ist Schmerz ein Zellgeschehen oder nicht ein Zellgeschehen? Oh, ist 100% ein Zellgeschehen. Schmerzen kommt immer von der Zelle. Tut mal die Hand aufs Ofen. Bevor ihr die Hand auf den Ofen tut, habt ihr wie viel Schmerzen? Keine. Ja, fühlt euch wohl. So, der Körper, hier ist Körper. Ja, hier sind Zellen in den Fingern. Wenn ihr die drauf tut, dann melden die hoch zum limbischen System, das werden wir morgen Abend gucken, und das meldet dann hoch zur Hirnrinde und sagt, au! Und jetzt muss jemand da oben entscheiden, ob er den Finger wegnimmt oder dort lässt. Aber der Schmerz ist immer ein organisches Geschehen. Wir können sogar durch die Aktivität im PET-Scan sehen. Ja, wir sehen, wo starke Aktivität ist, dann wissen wir heute, wo die Schmerzzentren sind in unserer Hirnrinde und so weiter. So, der Schmerz ist ein Körpergeschehen. Weil wir können es nachvollziehen, wenn wir uns schneiden, wenn wir etwas tun, dann antwortet der Körper mit Schmerzen. Weil Schmerzen haben wir ja nur, um uns wohlzufühlen oder uns vor etwas zu hüten. Nun, wir haben die Schmerzen, dass wir sie nicht haben. Ja, wir haben die Dinge, dass wir sie nicht. Hunger und all diese negativen Gefühle haben wir nur, damit wir vorsichtig sind. Haben wir sie, wissen wir, okay, der Zelle geht es nicht gut. Jetzt hat diese Frau einen ziemlich starken körperlichen Schmerz. Und sie macht einen leidensvollen Eindruck. Und jetzt finde ich nichts auf dem Bild. Dann wisst ihr, wenn ich etwas finde, Verschattung der Nebenhöhlen, die Nebenhöhlen sind zu, zack, wir haben die Ursache. Haben wir sie dann? Natürlich nicht. Wenn wir einen Tumor finden und die Blutung, haben wir dann die Ursache? Natürlich haben wir sie auch noch nicht. Aber wir könnten sagen, naja, es gibt einen Zusammenhang zwischen diesen Sachen. So, jetzt frage ich Sie, haben Sie eins auf den Kopf gekriegt? Ich weiß nicht, ob ich Sie gefragt habe, aber ich habe es gedacht. Hat sie eins gekriegt auf den Kopf? Nein, vor 14 Tagen hat sie nichts auf den Kopf gekriegt. Aber ich frage sie, was ist passiert vor 14 Tagen? Weil die Ursache für den Effekt muss ja davor sein. Oder? Man kann ja keine Ursache und Wirkung. Die Ursache muss immer vor der Wirkung sein. So frage ich sie, was ist passiert vor 14 Tagen? Und dann sagt sie mir, vor 14 Tagen habe ich erfahren, dass mein Freund fremdgegangen ist. Sie kommt aus Norddeutschland, hat alles dort aufgegeben, seit einem Jahr zieht zu diesem Mann hin, sie ist so, glaube ich, in den 30er Jahren, und jetzt betrügt er sie nach einem Jahr. Warum hat sie Kopfschmerzen? Sauerstoff? Wasser? Nahrung? Schlaf? Das hat sie auch wenig in den letzten Tagen. Weil sie hat es ihren Kolleginnen erzählt und die haben natürlich was gesagt. Was sagen die Kollegen, wenn ihr zu ihnen geht und sagt, oh, ich bin betrogen worden, mir hat mir jemand einen Schaden getan? Räche dich, zahl sie meinem, nicht? Macht das mehr Kopfschmerzen oder weniger? Das macht mehr Kopfschmerzen, das lässt weniger schlafen. So, die Wärme fehlt dir nicht, die Sonne fehlt dir nicht. Das einzige Element, was ihren Körper krank macht, ist das Geistige, weil es ist ja nur ein Gedanke. Sie hat ja nur eine Information, ja? Kann man diese Information irgendwo palpabel machen? Ja, kann man sie irgendwo speichern? Man kann sie irgendwo schreiben nur. Es ist nur eine Information in sie hineingedrungen und sie reagiert auf diese Information und ihr Körper schreit, aua! So wie wenn sie den Finger oder den Kopf ins Feuer gestochen hätte. So, jetzt müssen wir ein bisschen etwas wissen. Was sind Gedanken? Welche Rolle spielen sie für die Zelle? Was macht ein Gedanke in der Zelle? Wisst ihr, was der Gedanke für die Zelle ist? Er ist nämlich der Anstoß für den ganzen Prozess. Ohne Denken passiert im menschlichen Körper nichts. Der Gedanke ist der, der den Impuls gibt für jede Zelle zum Funktionieren. Und wir können es doch einfach nachvollziehen, oder nicht? Wenn ihr in einem Prüfungsstress seid, wie reagiert euer Magen? Oder der Kopf? Oder was auch immer, der Rücken? Es gibt ja viele Teile, die reagieren. Warum reagieren sie negativ? Warum? Weil Gedanken nichts machen können im Körper? Warum haben wir Ohrenschmerzen? Warum? Ich stelle manchmal, wenn Leute zu mir kommen und sie haben ein gewisses Ohr krank, sage ich, wie geht es Ihrer Frau? Guckt der Mann und sagt, ja, kennen Sie meine Frau? Ich muss sie nicht kennen, aber Ihr Ohr spricht zu mir. Es ist nicht die Frau, bitte, nicht die Frau macht uns krank. Aber die Reaktion auf die Frau, die Reaktion darauf. Deshalb müssen wir uns Gedanken machen. Was fehlt in der Medizin? Mit diesem Gedanken lasse ich euch nach Hause gehen als Hausaufgabe. Was fehlt in der Medizin, was uns, wenn wir es hätten, uns die Antwort gäbe auf die Ursache aller unserer Krankheiten? Es ist nur ein einziges Element, das uns fehlt. Und das ist entscheidend. Schaut, wir brauchen diese Dinge. Und die Versorgung, Wege der Zufuhr. Die Dinge müssen ja irgendwie in den Körper kommen. Ja? Über was wird Sauerstoff den Zellen zugeführt? Übers Blut, aber der Eintrittspforte ist die Lunge. Der Sauerstoff in der Lunge, ist er schon im Körper oder nicht? Ist natürlich nicht im Körper. Bitte schön, der Sauerstoff, den wir in der Lunge haben, ist nicht im Körper. Erst wenn er in die Blutbahn gekommen ist. Okay? Das geschieht in den Bläschen dort in der Lunge. So, das heißt, wir können auch das gut nachvollziehen, wenn jemand schnell ein- und ausatmet, dann atmet er gar nicht ein, er bewegt nur die Luft da drin und es geschieht keine Aufnahme von Sauerstoff. Deshalb, erst Sauerstoff ist drin, wenn die Lunge es eingeschleust hat ins Blut. Und durch die Blutbahn wird jede Zelle im Körper mit Sauerstoff versorgt. Auch die Lungenzelle. Aber die Eintrittspforte ist die Lunge. Wasser und Nahrung, wo kommt das rein? Auch über die Lunge? Magen-Darm. Der Schlaf macht das Gehirn, darüber können wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, die Zeit haben wir nicht. Und vielleicht erwähne ich das kurz, warum wir schlafen müssen. Weil auch dafür gibt es in der Wissenschaft keine Erkenntnis. Aber wenn man weiß, was Denken ausmacht, dann macht es Sinn, warum wir schlafen müssen. Ja? Und man weiß ja auch, die Schlafstörungen kommen ja von Dingen, die man erlebt hat. Ja, die sind rein subjektiv. Die Wärme wird ausgetauscht über die Haut, aber es ist auch das Blut, ja, worüber die Wärme transportiert wird. Die Sonne kommt über die Augen und Haut. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das Ding Liebe an die Zellen? Übers Blut? Wie kommt das Ding Liebe? Wie kommt eine geistige Information an eine biologische und steuert sie? So, was ist das Organ? Ich will das Organ wissen. Das Gehirn, wir können es jetzt nicht mehr malen, die Zeit ist abgelaufen. Das Gehirn besteht aus Zellen, oder nicht? Ja oder nein? Machen die Gehirnzellen die Gedanken? Ja oder nein? Wer dann? Wer dann? Seele ist die Kombination von beiden. Der Geist. Haben wir einen Geist oder nicht? Ich möchte morgen Abend, will sich jemand vorbereiten und Argumente bringen, dass wir einen Geist haben? Und dass der nicht aus den Zellen kommt? Will jemand eine Arbeit machen bis morgen Abend? Und Beweise machen, bringen, dass der Mensch nicht ein Wesen ist, das biologisch oder rein biologisch ist, sondern dass der Mensch einen Geist hat. Das heißt, dass wir ein Organ haben, das biologisch nicht nachweisbar ist, aber dessen Folgen wir in der Biologie sehen können. Haben wir in der Medizin einen Geist? Ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich nicht. Jeder Arzt guckt sie an, wie wenn sie eine Pflanze wären. Ganz klar. Dieser arme Mann hier, der ist seit 2004 unterwegs, seitdem seine Krankheiten sind. Es hat noch keinen Doktor gefragt, was er denkt. Und er war bei vielen Ärzten. Der Psychotherapeut hat ein anderes Problem. Der Psychotherapeut, der hat keine Ahnung vom Körper. So, er hat kein objektives Maß für das, was er tut. Der hat ein Konstrukt, so wie die Theologie. Ja, wir können das ist ja eine Theologie. Da ist ein Konstrukt da, wie soll man es nachprüfen? Wie soll man es nachprüfen? Schaut, meine Erfahrung ist, die Patienten, die ich sehe, und eine Psychotherapie gemacht haben oder während der Psychotherapie drin sind, sie werden alle körperlich krank dabei. Wieso? Der Patient oder der Psychotherapeut würde nie auf die Idee kommen, dass die Psychotherapie, die den Körper krank macht, weil er fragt ja nach dem Körper nicht. Er fragt nur nach der reinen Subjektivität. Und in der Psychologie ist die eine Krankheit, die sie alle heilen wollen, welche? Angst. Ja, in der Psychologie denkt man, dass der Grundbeweggrund des Menschen ist die Angst. Aber ich möchte auch das beweisen, dass es nicht stimmt. Der Mensch bewegt nicht die Angst. Oder habt ihr den ganzen Tag Angst? Wir brauchen eine Vorsicht, aber die Angst ist nicht das Grundlegende im Menschen. Es ist nicht das, was ihn antreibt zum Leben. Die Angst, das ist es nicht. Es gibt noch eine Stufe tiefer als die Angst. So, deshalb, was macht den Menschen krank? Auch wenn der jetzt zum Psychotherapeuten ginge, der würde sich ja nicht an seinem Körper orientieren und sagen, haha, das und das fehlt dir. Weil die Psychotherapie hat auch, dadurch, dass sie getrennt ist vom Körper und der Arzt von der Psyche, ja, und man hat ja Psyche noch nie definiert, wissen Sie das? Gucken Sie doch irgendein Buch an, ob die Psyche definiert ist. Ob der Geist in unserer heutigen Literatur beschrieben wird von den Wissenschaftlern. als eigene Identität, also eigene Entität, als etwas, was da ist, was nicht Körper ist. Der Geist wird beschrieben immer als die Folge der Neuronen, die sich dort zusammen machen und plötzlich entsteht ein Gedanke. Das ist völlig absurd. Aber wir müssen ja Beweise haben dafür. So, ich möchte euch morgen Abend, wenn sich niemand vorbereitet, bereite ich mich vor. Ich bin vorbereitet. Aber es wäre mal schön, wenn jemand sich Gedanken macht und sagt, das sind meine Argumente, dass Gedanken nicht aus einem Gen stammen können. Dass Gedanken aus einem Gen nicht hervorbringen können. Weil wenn wir klar definieren, was Gedanken für die Zelle sind, dann haben wir die Antwort auf die Frage, warum dieser Mann hier krank ist. Weil es ist sein Geist, der seinen Körper mit der falschen Energie füttert. Er macht sich selber krank, aber er hat keine Ahnung davon. Und er geht von Arzt zu Arzt und jeder doktert an seinen Zellen rum, aber keiner versucht, auf seinen Geist zu gucken, der existiert ja nicht. Die Ärzte kennen keine Existenz seines Geistes. Und das ist ein großes Problem. Das ist das Hauptproblem. Weil wenn wir sehen werden, was macht einen Menschen aus? Seine Hand? Das, was er isst? Das, was er trinkt? Was macht einen Menschen aus? Was ist das Hauptsächliche im Leben eines Menschen? Ist doch unser Denken, oder nicht? Wir haben ja nur zwei Dinge. Wir haben Fühlen und Denken. Wir haben Gefühl und Gedanken. Wir haben nicht mehr. Was macht unser Leben aus? Ist doch das Denken. Ich habe gemerkt bei meinen Patienten, ihr Leben dreht sich nie um Sauerstoff, nicht um Wasser, nicht um Nahrung. Es dreht sich immer nur um die Liebe. Und dann muss ich sagen, okay, gucken wir uns doch an, warum ist Liebe wichtig? Und wieso macht es Kopfschmerzen, wenn sie nicht an den Körper kommt? Wieso kann ein Gedanke wehtun? Wieso kann ein Gedanke die Zelle zerstören, wenn er aus der Zelle kommt? Und wir können nachweisen, dass Gedanken sowohl die Zelle am Leben erhalten, als auch die Zelle bumm, kaputt machen. So, deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ein bisschen den Aufbau des Menschen kennen. Und morgen Abend gehen wir in das Gehirn, in den Geist. Wir wollen sehen, in welchem Zusammenhang das liegt. Und dann gehen wir eine Stufe weiter, um herauszufinden, was müssen wir denken? Weil ich verspreche diesem Patienten, ich habe ihm angefangen, diese Dinge zu erklären. Anhand seiner Lebensgeschichte. Aufgrund seiner Lebensgeschichte habe ich eine Erklärung für alle seine Krankheiten. Sie geben mir Aufschluss, perfekt. Weil ich kenne den Gedanken, ich kenne das Denken, was den Körper schädigt. Deshalb kann ich ihm sagen, wenn er aufhört, seinen Körper durch sein Denken zu zerstören, dann erholt sich der Körper wieder. Aber es ist sein Problem, nicht des Arztes Problem. Weil wenn ich mich selber krank mache, ja, wenn es mein Geist ist, dann muss ich doch schauen, dass ich meinen Geist orientiere. Dass er nicht mehr die Hand auf den Ofen tut, nicht? Dass er lernt von dem, was weh tut, im Denken. Es ist für den Menschen schwer oder leicht umzudenken. Wir denken immer, es ist schwer. Und es ist in gewisser Weise schwer. Aber glaub mir, wenn du ständig siehst, einen Menschen, ich mache jetzt dieses Bild, der versucht, an einer glatten Wand hochzukriechen. Und er versucht das schon jahrelang. Ist es eine gute Leistung? Ich meine, intelligentmäßig? Würden wir, ja? Aber genau das passiert in unserem Denken. Wir sehen die Wand nicht. Wir denken, wir könnten die Wand hochkommen. Und wir machen uns krank, weil wir an der Wand schlagen den ganzen Tag. Es ist ein Ereignis, das wir erlebt haben. Und wir kommen nicht raus. Und es zerstört und dezimiert unseren Körper sukzessiv. Die einzige Lösung für diesen Mann, für 90% unserer Krankheit, ist, unseren Geist zu lehren, wie er dem Körper die richtige Energie gibt. Und das wollen wir in den nächsten Stunden sehen. Ich danke für die Zuhörung.